Unser heutiger Gast hält einen Bachelor of Science in Chemie und Finanzen von der TU in München und auch sein Master an der Columbia University war ein dualer Abschluss. Trotz seines jungen Alters hat er auch schon zwei erfolgreiche Unternehmen gegründet. Beides Mal gründete er aus einem persönlichen Insight heraus. Bei dem 2013 gegründeten Premium Food Delivery Unternehmen Foodora war es sein leerer Kühlschrank. Und bei seiner aktuellen Firma Kaya Health waren es chronische Rückenschmerzen, denen der begeisterte Tennisspieler zunächst mit Schmerzmitteln begegnete. Foodora hatte bereits 2015 an Delivery Hero verkauft. Mit der Gesundheits-App Kaya Health, die er 2016, wie schon zuvor Foodora, mit seinem Partner Manuel Turner gründete, ist es ihm gelungen, während der aktuellen Corona-Pandemie eine Series B Finanzierungsrunde mit insgesamt 28 Millionen Dollar erfolgreich zu schließen. Das renommierte Wirtschaftsmagazin Kapital nahm unseren heutigen Gast im letzten Jahr in seine Top 40 unter 40 Liste auf.
Seit 4 Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was müssen wir tun, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpufft? Was können wir tun, um die Ressourcen der Menschen, also auch ihre Gesundheit, zu schonen oder sogar zu verbessern? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Konstantin Mehl. Herzlich willkommen, lieber Konstantin.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, relativ früh aufgestanden bist. Du bist in New York in eurem Office. Wie geht's dir, bevor wir die Masterfrage stellen, die wir immer stellen, wie geht's dir heute? Wie ist die Stimmung in New York? Was macht die Stadt, die niemals schläft?
Ja, sehr gut. Ich habe heute Morgen schon Sport gemacht, deswegen sehr gut. Deswegen bin ich schon wach ohne Kaffee. Ich laufe hier ja zur Arbeit, was der absolute Luxus ist in New York, wenn man nicht die U-Bahn nehmen muss. Und jetzt seit ein paar Tagen gibt es auch wieder richtig viel Verkehr. Das heißt, man muss aufpassen, wenn man zur Arbeit läuft. Das war die letzten Monate etwas anders, wo kein Auto mehr rumgefahren ist eigentlich.
Das heißt, es ging jetzt relativ schnell, das hatten wir so im Vorgespräch schon gesagt, in einen gefühlt normaleren Zustand. Also du hast es eben auch schon so mit einer gewissen Fröhlichkeit erzählt.
Ja, genau. Also vor ein paar Wochen hat dann wieder das Indoor-Dining, also dass man ins Restaurant gehen darf, angefangen. Und dann haben auch die Bars wieder aufgemacht, halt mit so Plastiktrennwände zwischen den verschiedenen Parteien dann. Man darf halt nirgendwo rumstehen, muss sich immer hinsetzen, aber es fühlt sich wieder wie ein sehr normales Leben an.
Sind Reisebeschränkungen eigentlich aufgehoben? Kann man wieder normal reinkommen oder ist das noch streng limitiert?
Ich glaube, aus Europa gibt es halt noch diesen Travel-Ban, den der Trump damals gemacht hat. Aber man kann halt, ja, ich glaube, das kommt jetzt aber halt dann bald, dass man wahrscheinlich, wenn man geimpft ist, wieder überall einreisen darf. Ja. Aber das ist eher eine Hypothese von mir.
Super. Du hast ja echt einen spannenden Weg hinter dir. Ich habe einiges über dich gelesen und in jungen Jahren schon eine Menge hinbekommen und jetzt mit deiner aktuellen Company etwas, was glaube ich ja das Volksleiden Nummer eins, nämlich das Thema Rückenschmerzen oder eins der Volksleiden aktiv bearbeitet. Da kommen wir später drauf. Vielleicht magst du unseren Hörern und Hörern und uns mal erzählen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
Ja, im Endeffekt ist es relativ einfach. Ich habe als Kind, weil mein Vater Unternehmer auch ist, eben viel Unternehmer kennengelernt. Und damals ist mir aufgefallen, dass halt die Leute, die Unternehmer waren, irgendwie sehr positiv und überzeugt von dem waren, was sie auf der Arbeit machen und gern über ihre Arbeit gesprochen haben und die anderen eher nicht. Und dann dachte ich mir halt, naja, wenn man so viel Zeit mit Arbeit verbringen muss, dann soll es halt lieber Spaß machen. Und deswegen wollte ich eigentlich schon immer eine Firma auch starten. Und dann ist halt die nächste Frage, man kann ja auch eine kleine Firma machen und die nicht so schnell wachsen lassen. Und da hat mich dann mein Studium in den USA ziemlich stark beeinflusst, weil hier halt in der Vorlesung einfach so Internetunternehmer dann erzählt haben, wie sie ihre Firma groß gebaut haben. Und dann denkt man sich halt als Student, naja, wenn jetzt der das kann, der da vorne steht, mit dem ich so reden kann direkt, dann kann ich das sicher auch. Und das ist eigentlich schon so die Long Story Short.
Ja, ja, cool. Vielleicht magst du noch kurz erzählen, was war, weil was konnte man aus deinem LinkedIn-Profil nicht raussaugen? Was genau hast du an der Columbia studiert?
Genau, es ist wie das Gleiche, auch Chemie und Finanzen.
Das musst du uns natürlich noch erzählen, weil Chemie und Finanzen ist ja jetzt nicht so wie BWL oder Maschinenbau, sondern das ist schon hard shit, ne? Also das ist in den Naturwissenschaften, glaube ich, eins der anspruchsvollsten Studiengänge und innerhalb der Betriebswirtschaft, für mich zumindest, der Marketing und Unternehmensführung studiert hat, war das so ein bisschen das schwierigste Thema. Wie bist du auf die beiden Themen gekommen?
Also ich glaube, Chemie hat mich wirklich interessiert und ich habe damals in der Schule, Gymnasium genau heißt, auch Leistungskurs Chemie gehabt und fand es halt interessant, dass man die Hälfte von der Klasse im Labor sein darf und es hat sich nicht wirklich wie Schule angefühlt, sondern man konnte halt Sachen mischen, musste das zwar auch dokumentieren. Also das hat mich halt wirklich interessiert und das fällt mir wahrscheinlich wesentlich leichter als den meisten anderen, die, ich weiß, dass die meisten Zuhörer wahrscheinlich Chemie nicht so auf ihrer Lieblingsliste hatten in der Schule. Aber in der Uni wird es dann halt erst wirklich interessant. In der Schule lernt man meistens nur so die theoretischen Basics und es fühlt sich sehr oft an wie Latein-Vokabeln lernen. Und Finanzen habe ich eigentlich studiert, weil ich dachte, dass man das halt braucht, wenn man Firmen bauen will. Und für mich ist das halt so ein langweiliges Thema, dass ich wusste, ich würde es mir selber nie beibringen in meiner Freizeit. Deswegen habe ich gedacht, kann ich es auch gleich studieren.
Großartig.
Da habe ich zumindest gezwungen.
Also es klingt nach einer sehr überlegten Vorgehensweise. Hast du das so in dir drin oder gibt es jemanden in deinem Umfeld, der dich da auch an diese Art und Weise, so an Themen ranzugehen, geprägt hat?
Also ich meine, Chemie ist im Endeffekt nicht so überlegt. Das ist einfach das, was mir halt Spaß gemacht hat. Mhm. Und das mit Finanzen habe ich mir einfach nur, ich weiß auch nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Mhm. Also es hört sich jetzt, weißt du, man sagt ja immer, im Nachhinein kann man alles richtig erklären, dass alles so super Sinn gemacht hat, aber das Leben nach vorne zu leben, fühlt sich nicht ganz so an. Ich glaube, das trifft in dem Fall auch zu.
Ja, aber ich finde die schon deine Erklärung schon sehr cool. Also ich hatte kein unternehmerisches Vorbild in der direkten Familie, habe ich immer gedacht, bis ich mich irgendwann daran erinnert habe, dass meine Großonkels mütterlicherseits Tischler waren. Und die fand ich immer super cool. Die fand ich mega cool. Die haben tolle Sachen gemacht und dann habe ich mir gedacht, nee, du hast da doch irgendwie Unternehmer gehabt. Mhm. Und es ist mein ältester Sohn schreibt gerade an der CBS seine Masterarbeit und hat da eben, also schreibt über Familienunternehmen und Startups, wie unterschiedlich die mit der Covid-Krise umgegangen sind. Und da hat eben auch so Studien zitiert, dass das eben total häufig der Fall ist, dass Startup-Gründer aus Elternhäusern kommen, wo es Unternehmer gab. Also das ist, da bist du nicht alleine, das ist wohl sehr häufig so. Ich will noch mal reinbohren, die Chemie und Finanzen auch, weil wir haben auch viele junge Hörerinnen und Hörer, die auch noch im Studium oder davor sind. Ist das ein Wirtschaftsingenieur dann? Also weil das ist ja ein Ingenieursfach oder irgendwie so wie ein Ingenieursfach und ein Wirtschaftsfach oder hast du das selber zusammen komponiert?
Also im Master ist das selber zusammen, also es sind separate Studiengänge einfach, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben.
Alles klar.
Genau, also im Finance Master waren eben dann Leute, die vorher halt in Investmentbanken und Hedgefonds gearbeitet haben und im Chemie Master halt Leute, die in der Chemiefirma für ein paar Jahre gearbeitet haben. Mhm. Und dann ich, der keine Erfahrung in beiden hatte.
Ja, aber es ist ja wirklich cool. Also es gibt ja nun einige, die diese Prägung fürs Unternehmertum drüben bekommen haben. Von den Samwer-Brüdern erzählt man sich ja auch, dass da irgendwie verschiedene Reisen in Silicon Valley sie sehr geprägt haben. Und ich fand das schon sehr, sehr anschaulich, wie du gesagt hast, dass du da gesessen hast, die Jungs hast reden hören und waren ja wahrscheinlich in der Mehrzahl noch Jungs und gesagt hast, na okay, wenn die das können, warum soll ich es nicht auch versuchen? Das fand ich schon, du hast es schon, also für mich sehr plausibel rübergebracht. Lass uns mal auf deine erste Gründung kommen. Hast du die sofort nach deinem Master begonnen oder wie ist das zeitlich einzuordnen?
Genau, ja. Also ja. Ich bin nach dem Master hier nach München dann zurück, eben weil ich chronische Rückenschmerzen hatte damals und das erstmal in den Griff bekommen wollte. Und dann habe ich eben mit meinem Mitgründer Manuel dann eben so angefangen, in München zu allen Geschäften zu laufen. Und die ursprüngliche Idee war eben, dass wir Software für alle lokalen Geschäfte bauen, also zum Beispiel Mitarbeiterplanungssoftware oder Zahlungssystemsoftware. Genau, und dann haben wir eben unsere normale Customer Discovery, wie wir es nennen, gemacht. Im Endeffekt einfach Fragen, also mit Fragebögen in Geschäfte reingehen, um eben rauszufinden, was deren Problempunkte sind. Und dann haben wir eben festgestellt, dass bessere Restaurants uns ziemlich hohen Prozentsatz von dem Warenkorb an Kommission geben, wenn wir die Lieferung ihnen abnehmen und die ganze Abwicklung eben. Und das war halt so zwischen 20% und 30% vom ganzen S-Wert praktisch. Und so Blumenläden wollten uns zum Beispiel nur 2,90 Euro pro Lieferung geben. Und dann mit der Software, da haben viele Geschäfte so gesagt, ja, hört sich interessant an, aber es hat sich nicht so angehört für uns, als ob das wirklich ein großer Bedarf ist. Und Restaurants hatten sich eben auch versprochen davon, dass sie vielleicht 50% oder 100% mehr Umsatz machen, also einfach ihre Anzahl der Tische erweitern. Und genau, in München gibt es eben viele Restaurants, die zum Beispiel nur 5 bis 7 Tische haben. Mhm. Und wenn die liefern können, dann haben sie halt wie 15 Tische. Und dann ne, vielleicht kennt ihr es in der Restaurantbetriebe haben halt nicht so große Margen. Das heißt, für die macht das dann sehr viel positiv aus, wenn das gut läuft mit der Lieferung. Und deswegen haben wir eigentlich in dem Markt angefangen, wollten dann aber noch Software bauen und ganz viele andere Verticals abarbeiten, aber sind dann nie mehr dazu gekommen, weil der Markt dann so heiß wurde von Quality Food Delivery weltweit.
Das wollte ich gerade sagen. Das war ja, also das ist ja eine, ich erinnere die Zeit noch sehr gut, wie das losging mit den ganzen verschiedenen Startups in dem Bereich. Wie schnell ging es dann los und wie wichtig waren halt auch so deine Erfahrungswerte aus den USA? Weil es gibt da aus meiner Erfahrung raus ganz krasse unterschiedliche Vorgehensweisen, mit welchem Investor arbeite ich, wie stricke ich die Deals, worauf achte ich, und du wirkst sehr klar und sehr überlegt, und das finde ich sehr spannend, so deinen Blick darauf zu hören, weil ich kann sehr gut diesen Markt noch erinnern, wie auf einmal alle Gründer, Investoren in Berlin von diesem Markt sprachen, bis runter in die Schweiz. Und das ist ja nicht einfach, in dem Umfeld dann halt auch Gas zu geben.
Ja, genau. Also bis runter nach Australien, würde ich sagen. Weil es ja wirklich weltweite Hitze in dem Markt dann war. Also jetzt bin ich so meine Version 2.0. Ne? Damals war ich meine Version 1.0. Und ich habe halt dann während den Studien schon versucht, ein paar Startups oder eher so Projekte zu machen und habe mich halt immer gewundert, warum das jetzt nicht gleich ganz groß wird. Ne? Und dann, als ich das erste Mal dann Foodora eben Vollzeit gemacht habe, hatten wir auch erst so eine Angel-Runde mit so ein paar Münchner Angeln, die uns nett erschienen sind, gemacht. Und dann halt auf einmal haben wir gesehen, oh, der Markt wird jetzt so heiß, das heißt, wir müssen jetzt sehr schnell sein. Und dann waren wir halt so, also mein Mitgründer war, glaube ich, 23 oder 24 und ich war 25 oder so. Und dann sind wir halt rum und haben gesagt, ja, wir wollen jetzt 50 Millionen Euro raisen und weltweit expandieren. Und ja, das war halt eine gute Schule, ne? Und dann gab es halt viele Investoren, die halt sofort gesagt haben, nee, das machen wir sicher nicht. Und dann andere haben halt gesagt, naja, das könnten wir uns vielleicht überlegen. Und dann haben wir einfach im Endeffekt mit Oliver Samba jemanden gefunden, wo wir wussten, dass er nicht so einen guten Ruf hat, aber wir halt auch, sagen wir mal, ein privates Netzwerk haben, wo wir so ein bisschen Backchanneling machen konnten und dann vielleicht auch einen guten Deal für uns so bekommen haben. Also weißt du, weil was ich immer interessant finde, ist halt der Ruf von Leuten. Und dann, wenn du mit ihnen arbeitest, kannst du ja immer sagen, hey, das sind so jetzt meine Terms und die finde ich gut. Und damals war es halt wirklich für meinen Co-Founder und mich so, wir wollten einfach lernen, wie man eine Firma mal skaliert. Weil wir haben das beide im Studium eben immer probiert und ist immer relativ klein geblieben und dann halt wieder im neuen Semester veräppt, weil man dann neue Klassen hat und sich da wieder drauf fokussiert. Und deswegen haben wir gesagt, hey, das ist jetzt echt eine einmalige Möglichkeit zu lernen, mal so eine Firma ganz schnell hochzuziehen, über Hiring zu lernen, über sich selber im Management zu lernen und alles mal im Schnelldurchlauf halt zu machen.
Sehr cool. Und du hast gerade über Terms gesprochen, was ich ein wichtiges Thema finde, gerade in dem Bereich, wenn man mit Investoren arbeitet und drauf schaut. Und du hast es gesagt, du brauchst eigentlich keine Berührungsängste, wenn du weißt, wo deine roten Linien sind. Und wie wusstest du das? Habt ihr das euch herangetastet? Hattest du da klare Vorstellungen?
Also ich glaube, ein großer Punkt ist, was ist die Motivation, wenn du eine Firma startest? Ne? Ist das, du willst Milliardär werden? Oder ist es das, dass du ein Produkt bauen willst, das von so vielen Menschen wie möglich verwendet wird? Und für meinen Co-Founder und mich, wir sind halt bei Geld relativ, uns ist es relativ wurscht, was oft Investoren halt immer überrascht, weil Investoren sind gewohnt, halt die Strippen ziehen zu können, wenn die Gründer finanzsensibel sind, weil man dann besser drohen kann zum Beispiel oder besser incentivieren kann. Und Manuel und ich, also mein Mitgründer Manuel, uns ist das relativ egal. Das heißt, wir haben uns nur überlegt, wie können wir das Produkt in so viele Hände wie möglich bringen. Und dann einfach bei den mehr finanziellen Terms kann man sich ja individuell überlegen, was sein Ziel ist oder ne, sein Networth-Ziel oder wie auch immer du es sehen willst, ob man nach 3 Jahren dann in Ruhestand gehen will oder was so der Plan ist. Ne? Und das hört sich so ein bisschen komisch an, aber ich investiere auch jetzt viel in Startups und wenn ich mit den Gründern das bespreche, sehe ich immer wieder, dass das ein unüberlegtes Thema ist. Die Leute wissen nicht eigentlich, warum sie das Thema machen. Die denken, ich will reich werden und dann sage ich, ja, aber jetzt überleg mal, ich gebe dir heute 1 Million Dollar. Was machst du denn damit? Also überleg doch mal bis zum Ende hin, was du willst, sondern was dir eigentlich wichtig ist. Würdest du wirklich in Ruhestand gehen? Was machst du dann im Ruhestand, wenn du 30 bist? Und so weiter. Also das sind halt auch jetzt die Überlegungen dann bei Kaya, die wir uns halt stellen und da dann vielleicht jetzt andere Entscheidungen machen, als wir damals gemacht haben.
Magst du da, ich finde es cool, wenn wir da jetzt ruhig zu Kaya einmal switchen. Ich habe einiges darüber gelesen, eben auch, dass du dich auch dazu geäußert hast, wie lange du das vielleicht machen möchtest, beziehungsweise dich da nicht so festgelegt hast öffentlich, aber es klang nach Horizont, der weiter weg liegt. Was treibt dich? Was ist so dein Antrieb? Hast du so einen Kompass, wo du sagst, irgendwie ein Purpose in Life oder irgendwas, oder ist es ein konkretes Ziel, auf das du hinarbeitest?
Ja. Also ich denke halt, es gibt halt sehr viele Startups jetzt oder schon seit 10 Jahren mit Internet gibt es halt sehr viele Unternehmen. Und ich frage mich halt, ob die meisten Startups eine positive Zukunft bauen. Ne, also wenn du dir überlegst, du schaust einen Science-Fiction-Film und sagst halt, boah, die Sachen wären halt so cool, wenn es die wirklich geben würde. Im Endeffekt mit Kaya haben wir halt was gefunden, wo wir glauben, was bauen zu können, was halt eine richtig super Zukunft baut. Ne? Also die Krankheiten, die wir angehen, jetzt zum Beispiel mit chronischen Schmerzen haben wir angefangen, das betrifft halt 1 Milliarde Menschen weltweit, was komplett irre ist. Und die 1 Milliarde Menschen, die nehmen vielleicht Schmerzmittel, bekommen Rücken-OPs und diese Behandlungen, die gerade machen, bringen halt nichts gegen chronische Schmerzen, die bringen was gegen akute Schmerzen. Und wir haben halt gerade keinen Zugang zu der Therapie, die wirklich was bringt, weil dazu musst du halt an ein Schmerzzentrum gehen, wie ich damals. Und es gibt fast keine Schmerzzentren. Und dann musst du 4 Wochen dort bleiben, ist eine Vollzeittherapie und kostet je nach Land so 10.000 bis 60.000 Dollar. Ja, und du hast 1,5 Jahre Wartezeit und du kommst eigentlich nur rein, wenn du einen ziemlich schweren Unfall hast oder ein Risiko hast für körperliche Behinderung im Endeffekt. Und da denke ich mir halt, hey, und es gibt halt noch andere Krankheiten. Wir haben ja mit Raucherasthma oder das COPD dann auch noch eine zweite Therapie gelauncht. Und die Patienten sind halt auch weitestgehend unbehandelt oder bekommen halt nur so ein Asthma-Spray, das die Symptome ein bisschen lindert. Und da gibt's halt so viele Sachen im Gesundheitswesen, die man verbessern kann. Und das ist halt, also den Impact, den man damit haben kann, wenn man es schafft, dann diese Therapien in ganz viele Hände zu bringen, der ist halt schwer von was anderen zu übertreffen, also von anderen Ideen, die wir halt haben. Das heißt, bis jetzt haben wir noch keine andere Idee gehabt, die mehr Sinn für uns macht.
Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt unser Werbepartner diese Woche, Messenger People. Habt ihr schon mal gehört? Ein Unternehmen, was mir auch sehr geläufig ist und darum geht's bei Messenger People. WhatsApp für Unternehmen. Das ist etwas, was noch nicht so viele Unternehmen nutzen. Es gibt aber schon einige sehr coole Beispiele und ich kann auch euch aus eigener Erfahrung sagen, wir machen es auch. Wir nutzen viel WhatsApp für Business und Messenger People sorgt dafür, dass ihr als Unternehmen WhatsApp professionell und sicher und datenschutzkonform und so weiter einsetzen könnt. Und es gibt ein Playbook, ein Messenger-Playbook, ein Leitfaden mit aktuellen Praxisbeispielen und Tipps. Und da haben ein ganzes Team bei Messenger People aus über 2000 Kunden 17 Beispiele rausgesucht, wie TUI, Hess Naturwish, aus diversen Branchen, die eben zeigen, wie WhatsApp eingesetzt werden kann. Beispielsweise ist das Miss Pompadour, ein Farbhändler online mit sehr coolen Farben für Renovierungsarbeiten, Möbel anstreichen und so weiter. Die selber sagen, 9 von 10 WhatsApp-Chats führen zum Kauf. Aber auch Unternehmen wie BMW, die 60% weniger Anrufe im Service bekommen. Ihr werdet das bestimmt aus eigener Erfahrung kennen. WhatsApp ist mittlerweile einfach ein Tool, was man im Alltag benutzt und was immer wieder ein Thema ist. Ja, Messenger People hat dieses Playbook mit den Praxisbeispielen als Leitfaden für euch zusammengestellt unter messengerpeople.de/newwork-playbook. Könnt ihr das kostenlos runterladen? Kann ich nur empfehlen, ist wirklich gut. Und dann habt ihr eben den Überblick, wie man es einsetzen kann. WhatsApp für Firmen, um eben DSGVO-konform, skalierbar, sicher, professionell damit zu arbeiten. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
Ja, ich kann leider das nicht mehr einordnen. Es kommt mir jetzt auch durch Zufall in den Kopf. Ich habe mal ein Video gesehen von dem Sohn eines der ich glaube, Apple-Gründer oder so allererste Apple Führungsmannschaft, vielleicht war da der erste Produktmanager, I don't know. Der hat gesagt, die 5 oder 7 größten Krankheiten der Welt lassen sich eben viel, viel besser durch Vorsorge behandeln als durch das System dahinter. Das System dahinter verdient aber Geld durch das Quick Fix und die nicht durch, durch die, genau. Und das fand ich spektakulär zu sagen, wir müssen viel mehr in die Vorsorge gehen und das ist, so sehe ich euch ja auch. Ne? Also auch wenn ihr sagt, ihr stürzt euch jetzt auf Leute, die das schon haben, aber es ist ja für Leute, die es nicht haben, im Prinzip auch mega geil, eure Übung zu machen, weil wenn ich die mache, solange ich noch nichts habe, ist die Chance, dass ich es nicht bekomme, ja noch viel höher. Ne?
Genau, also die meisten Leute, die im Moment keine Schmerzen haben, die unsere App machen, die hatten halt schon mal Schmerzen, ja. Also Sekundärprävention nennt man das dann. Aber ja, klar, also für alle, die Prävention machen, die sind natürlich die besten Patienten oder Nicht-Patienten im Gesundheitssystem.
Ich würde gern, bevor wir vielleicht nochmal jetzt aufs aktuelle Unternehmen nochmal einmal zurückspringen, sorry, dass ich so wenig stringent bin. Mich hat sehr getriggert, als du erzählt hast, wie ihr damals gestartet seid, dass ihr eben eure potenziellen Kunden oder die B2B-Kunden besucht habt, Fragebögen gestellt habt und so weiter. Das klingt ja fast so ein bisschen wie so Design-Thinking-Prozess. Wie habt ihr diese Art von Herangehensweise, habt ihr die an der Uni gelernt oder habt ihr euch die irgendwie durch Videos oder durch irgendwelche How-To-Bücher angelesen?
Genau, also ich hatte damals eben einen Kurs an der Columbia mit dem Steve Blank, der schon 3 ziemlich große Firmen aufgebaut hat und dann eben so dieses Buch Startup Owners Manual geschrieben hat. Und das ist so unser Playbook. Mhm. Also auch bei Kaya haben wir das Buch einfach wieder aufgeschlagen und das ist halt so eine Anleitung, was du wann machst. Aber im Endeffekt ist der Kernpunkt davon, dass du halt dich nicht scheust, einfach mit deinen Nutzergruppen wirklich zu sprechen, in Person selber, das nicht zu delegieren und dann einfach sehr nah am Nutzer die ganze Zeit zu bleiben. Also im Endeffekt über die Jahre oder Jahrzehnte, wenn du eine Firma baust, immer in Face-to-Face-Kontakt mit deinem Nutzer bleiben, was natürlich heutzutage jetzt mit Covid ein bisschen schwierig ist. Aber andererseits haben die Leute auch viel Zeit und können auf einen Zoom-Call kommen oder Google Hangout, wie wir jetzt.
Und das heißt, diese Vorgehensweise habt ihr wieder rausgeholt jetzt bei der aktuellen Company. Ihr habt, das finde ich auch nochmal ganz spannend, vielleicht können wir das auch nochmal jetzt in den Ring werfen. Bei beiden Companies euch ja auch dazu entschieden, mit Hilfe von Machine Learning auch zu arbeiten. Ne? Also das, vielleicht kannst du das nochmal erklären, wie ihr auf das Thema gekommen seid und warum man das bei beiden Themen gut brauchen kann.
Also im Endeffekt bei Food Delivery generell geht es halt darum, also da hast du auch sehr Rasierklingen, kleine Margen. Und deswegen musst du überlegen, wie optimiere ich das Liefersystem oder Netzwerk. Und dann kannst du natürlich manuell dispatchen, also eine Lieferung an den Fahrer triggern. Oder du kannst halt einen Algorithmus bauen, der das Liefernetzwerk optimiert. Und das hat halt einen sehr großen Einfluss, wenn deine Margen so klein sind. Das war da der Grund. Und bei Kaya war der Grund, also in der App machst du physische und psychologische und edukative Übungen, diese drei Komponenten. Und bei den physischen Übungen haben wir am Anfang die Kritik bekommen von Ärzten, die halt sagen, ja, es ist super, wenn ihr chronische Schmerzpatienten motiviert, zu Hause Übungen zu machen. Aber wenn die Übungen falsch machen, kann dann wesentlich größerer Schaden entstehen, als wenn jemand sich für einen Strandurlaub vorbereitet und einen Beachbody haben will und da mal eine Übung falsch macht. Dann haben wir gesagt, okay, dann geben wir eben unseren Nutzern Sensoren, die sie auf den Körper schnallen müssen, um die Übungen zu tracken, also in Echtzeit Feedback zu kommen. Und das hat dann eben nur 3% unserer Nutzer damals gemacht. Und dann haben wir gesagt, naja, dann müssen wir jetzt einfach nur die Handykamera verwenden, dass du das Handy am Boden stellst, die Übung vor dem Handy machst und du dann Feedback bekommst. Und das gab es eben damals noch nicht. Und deswegen haben wir dann selber ein Computer Vision Team aufgebaut, um halt das Problem zu lösen. Und ja, das Outcome jetzt ist, dass wir halt Weltmarktführer in 2D Motion Tracking sind. Also es ist ein kleines Feld, ja. Aber wenn es um körperliche Bewegungen geht. Und genau, in beiden Fällen war halt Machine Learning eher Zufall und wir haben jetzt nicht gesagt, hey, Machine Learning ist das, was wir machen wollen und was können wir um Machine Learning machen, sondern wir sind immer von dem Use Case ausgegangen, haben halt angeschaut, was man machen muss, damit es funktioniert. Aber mittlerweile sehen wir halt, dass durch Machine Learning in sehr vielen Bereichen spannende Produkte baubar sind. Ja.
Heißt ja aber auch, dass ihr wirklich einen Anwendungsbereich habt in dem Fall. Ich denke jetzt gerade so bei diesem ganzen Testing, was stattfinden muss, gerade beim PCR-Test für Corona, was immer ein Arzt machen soll, kannst ja auch dann die Kamera hinstellen, Stäbchen rein und dann könnt ihr theoretisch die Kamera auch sagen, ist richtig getestet oder nicht. Also
es gibt viele unzählige Möglichkeiten. Genau, also wir haben auch vor 2 Jahren in New York hier mal mit Firmen gesprochen wie Peloton und Mirror, die halt so die Fitnessgeräte für zu Hause machen und wollten unser Motion Tracking lizenzieren. Also es wäre halt ein separates Business im Endeffekt. Mhm. Damals haben wir es dann nicht gemacht, weil wir es so als Alleinstellungsmerkmal behalten wollen. Aber ist auf jeden Fall ein interessanter Zukunftsmarkt. Ja.
Also wenn du das irgendwann machst, dann melde ich jetzt schon mein Startup Hyrox an, weil wir haben, also unser Wettbewerb geht eben so, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer laufen 8 Kilometer und zwischen jedem Kilometer machen sie eine Fitnessübung. Und die müssen wir quasi gucken. Also zum Beispiel, stell dir vor, die letzte Übung nennt sich Wallballs. Da musst du quasi mit Medizinball auf ein Ziel werfen und du musst Knie rechter Winkel. So, also leicht runter. Ja. Da hast du jetzt einen stehen, der da quasi einmal die Dinger mit der Hand stoppt und außerdem gucken muss, ob die Bewegung korrekt ist. Und das mal 40, weil wir halt 40 Stationen haben. Das wäre schon ein geiler Anwendungsfall, wenn man da mit eurer Technik dann sagen könnte, Bewegung korrekt und dann automatisches Ziel. Also falls ihr es irgendwann lizenziert, gib mir ein Zeichen, dann wollen wir gerne Beta-Tester werden.
Ich habe ein Thema, was ich nochmal aufbringen will zum Startup Owners Manual, weil wir so, kennst du das vielleicht aus Deutschland, dass eben die Berührungsängste zu Startups in einigen Kreisen halt größer sind als in den USA. Und das Quote, was ich hier habe von Steve Blank, der sagte, ein Startup ist nicht die Miniaturausgabe eines etablierten Unternehmens, sondern eine temporäre, flexible Organisation auf der Suche nach einem nachhaltigen Geschäftsmodell. Und bei uns geht es ja eben um New Work, wo wir halt sagen, okay, wie verändert sich Arbeit? Und der Blick auf Startups, den Blank hier darstellt, ist ein ganz anderer Blick auf, wie kann ich möglichst schnell und groß skalieren? Und da würde ich ganz gerne, dass du nochmal drauf reingehst, auch zu sagen, diese Berührungsängste zu verlieren nach, leg mal reich werden beiseite, leg mal alle anderen Sachen weg, sondern geh in diesen Suchmodus, dass du nochmal was zu diesem Suchmodus sagst, wo es um Geschäftsmodelle geht.
Also im Endeffekt, glaube ich, ist das Wichtigste, dass die Leute, die eine Firma starten, halt die Firma starten, weil es einfach neugierig über die Zukunft sind. Also so im Endeffekt, was kann denn morgen oder in 10 Jahren dann der Alltag sein und diesen Drive zu haben, wirklich was zu bauen, das halt super spannend ist für sehr viele Nutzer. Ich glaube, das ist so das grundsätzliche Ding. Das heißt, wenn so Zuhörer sich überlegen, vielleicht was zu starten, dann ist es eher besser zu sagen, denk mal nicht, was zu starten, sondern denk mal über die Zukunft nach oder denk mal, was haben deine Freunde in der Klasse oder in deinem Umfeld für neue Probleme zum Beispiel. Also neue Generationen haben immer neue Bedürfnisse und Probleme. Und das sind so organische Ideen dann, weißt du? Deswegen starte ich auch immer Firmen aus meinen Problemen, weil ich halt sehe, ah ja, das ist wirklich ein relevantes Problem für mich und nicht so ein Problem, das ich beim Smalltalk mal sage oder so. Und dann halt, wenn du die Motivation richtig gesetzt hast für dich, dann ist es halt relativ einfach, weil im Endeffekt befragst du entweder am Anfang dich selber, wenn es dein eigenes Problem ist, und suchst dann nach, zum Beispiel in meinem Fall, wie Patienten, die ähnlich sind zu mir erstmal und schaust mal, hey, ist das genauso bei denen oder war ich da speziell schlecht, eine Lösung zu finden als Patient? Aber das Wichtigste ist halt, dass man die ganze Zeit immer mehr Nutzer fragt. Also wenn du dann fertig bist mit deinem Umfeld befragen zum Beispiel, dass du halt dann nicht aufhörst und auch einfach andere Nutzer, die nicht in deinem Umfeld sind, befragst, um sicherzustellen, hey, habe ich einen guten Überblick über den Markt? Das ist nicht mal unbedingt notwendig. Na, wenn du auf Facebook schaust, dann das wurde halt einfach für die Harvard-Community erst mal angepasst. Aber ich finde es halt mittlerweile super spannend, weil du dann viel mehr Insights sehr früh bekommst und ich das einfach so trainiert, dass du keine Angst mehr hast. Also die meisten Gründer, weißt du, die reden mit so 5 Nutzern am Anfang und dann sagen sie, jetzt habe ich's und jetzt baue ich's. Und dann jetzt halt kann ich das Testing und User Research an jemand anderen delegieren. Und das ist so der größte Indikator für mich mittlerweile, früh zu sehen, ob eine Firma gut wird oder nicht.
Wie machst du das heute noch? Wie baust du das heute in deinen Alltag ein? Also telefonierst du mit Leuten regelmäßig? Ja. Sprichst du mit denen qualitativ?
Ja. Bei uns ist es halt relativ einfach, weil sehr viele Freunde oder Bekannte halt Kajas Apps verwenden, weil wir halt von Knie, Hüft, Rückenschmerzen bis hin zu Raucherasthma alles machen und das halt sehr hohe Prävalenz, also sehr hohes Vorkommen in der Gesellschaft hat. Mhm. Und dann bin ich halt immer noch tief in User Research mit drin und überlege, wie wir unsere Nutzer Personas definieren können, also welche verschiedene Clusters von oder verschiedenen Nutzergruppen gibt es da und dann halt wieder ein Verständnis für diese verschiedenen Nutzergruppen entwickeln und verstehen, was die verschiedenen Nutzergruppen dann brauchen, weil die haben schon verschiedene Bedürfnisse an unser oder an unser Produkt.
Und sprichst du genauso wie du mit deinen Endverbrauchern sprichst, dann auch mit Marktteilnehmern, die euch ja richtig helfen können, wie Versicherungen, Ärzte und so weiter? Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja, genau, ja.
Krass.
Ich finde es ein unfassbar stringentes Vorgehen. Also du betest das so runter, als wenn das total normal ist. Und mir ist völlig klar, du hast gerade was Geiles gesagt, dass du bist jetzt deine Version 2.0 von der 1.0. Du hast dich nicht mit irgendwem anderes verglichen. Du hast gerade dich selber mit dir selber verglichen. Das finde ich bemerkenswert, das zu beobachten und diese Stringenz dabei zu sehen. Und
ich finde es halt schwierig, mich mit anderen Personen zu vergleichen, weil ich kenne die meisten Personen nicht so, als dass ich mich mit denen vergleichen kann, weil du musst im Endeffekt jemand shadowen, also du musst jemandem im Alltag komplett folgen, 100%, damit du alles verstehst und dann kannst du dich eigentlich vergleichen. Das ist ja immer dieser alte Spruch, hey du, ne, wenn man neidisch ist auf irgendwen, dann muss man überlegen, ob man das komplette Leben mit dem switchen wollen würde. Das ist dann eine ganz andere Frage. Das
ist ein guter Trick, der fast immer dazu führt, dass man sagt, doch nicht.
Genau.
Ich habe auch mal in einem Artikel über dich gelesen, dass du selber gesagt hast, dass du nicht so in der Startup-Szene so super vernetzt bist, was ja viele machen und auch feiern, dass sie sich alle untereinander kennen. Das passt ganz gut, finde ich, zu dem Punkt, wie du deine Vorgehensweise beschreibst, dass du eben nicht den ständigen Vergleich brauchst, sondern dass du sehr auch in dir suchst und du wirkst auch sehr in dir ruhend und in dir fest. Wo kommt das her? Du hast jetzt von deinem Vater gesprochen, der unternehmerisch ein Vorbild war. Hast du das auch irgendwie von deinen Eltern mitbekommen, diese Eigenschaften?
Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, mein Bruder ist zum Beispiel auch Unternehmer in New York geworden am Ende. Und ich denke, und er ist ziemlich ähnlich. Also ich denke, es kommt schon von dem, wie wir erzogen wurden. Und wir wurden halt sehr unabhängig, independent minded, sagt man immer so. Ne? Ich versuche mal die englischen Wörter hier zu übersetzen. Und independent mindedness heißt halt, du glaubst halt an deine Logik. Und ich glaube halt, wo viele Leute sich unnötig Stress machen, ist halt, dass sie sagen, oh, jetzt raisen die so eine Runde und jetzt machen die so ein Produkt. Und dann werden viele Gründer super nervös und unglücklich. Ohne Grund eigentlich, weil es am Ende keinen Einfluss auf sie hat. Also ich sage halt auch immer zu unseren Investoren, die sagen, ja, wir müssen schauen, dass ihr mit den Wettbewerbern hier und da kommt ein neuer. Und ich sage, wir haben genügend Kunden. Wenn wir die richtig happy machen, kriegen wir viel mehr Kunden, noch mehr, als wir überhaupt handeln können im Moment. Das heißt, ich verstehe als Investor, ist es dein Job, den super viele Firmen zu kennen, aber mein Job ist es nicht, viele Firmen zu kennen. Mein Job ist halt, ein super Produkt zu bauen und das gut an den Nutzer zu bringen.
Christoph hat vorhin ja richtigerweise gesagt, das sagen wir selten in unserem Podcast, dass es bei uns um neue Arbeit geht. Lass uns mal auf das Thema schwenken. Wem muss ich mir den Arbeitstag von dir vorstellen? Wie organisierst du dich selber? Wie organisierst du deine Firma? Was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit? Und vielleicht auch dann nochmal, was hat die Krise, die aktuelle, geändert in der Art, wie du arbeitest?
Ja, also ich glaube halt, ich habe super gern, wenn man alles schriftlich vorbereitet. Also wenn du innerhalb mit Teammitgliedern arbeitest. Und wir arbeiten halt sehr viel. Unser Hauptarbeitstool ist One-on-One. Also einfach eine Person sitzt mit einer anderen Person zusammen. Ja. Und dann so diese Vorbereitungen von einem One-on-One mit mir jetzt laufen so, dass zum Beispiel der jetzt bei uns den Vertrieb in den USA macht, der schreibt erstmal so eine Seite, so Updates und dann Fragen, die er hat oder Probleme, die er sieht oder wo er Hilfe braucht. Und dann kommentiere ich einmal alles, dann kommentiert er nochmal alles, was ich kommentiert habe und dann kommentiere ich nochmal und dann treffen wir uns erst. Also wow. Ist ein bisschen übertrieben wahrscheinlich, aber im Endeffekt, wenn du das machst, ist halt das Meeting am Ende geht dann nur noch darum, sehr wichtige Entscheidungen zu diskutieren oder ne, geht eher um, hey, wie bist du emotional drauf? Und also ist voll fokussiert auf so Coaching oder Decision-Making. Aber du hast überhaupt kein Update mehr, weil das ist ja, was alle in Meetings annervt, wenn man so da sitzen muss und Slides anschaut und und eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Und am Ende sagst du, hat mir jetzt halt nichts gebracht. Ne? Nee, hätte jetzt auch mal kurz lesen können.
Sechsmal schneller lesen als hören, genau. Oder Christoph, genau, wie war der Faktor? Dreimal schneller,
viermal,
oder?
Viermal schneller lesen als schreiben. Das ist ja eine... Jeff Bezos hat 2008, und das war lange Zeit nicht so verbreitet, diese Mail rumgeschickt bei Amazon, dass eben er nur Narrativ haben will. Und viele fragen, was ist Narrativ? Ich habe mal ein Video darüber gemacht, weil so wenig da zu finden war. Und Narrativ ist ja wirklich so ein Schriftstück, was du gerade beschreibst. Ich kommentiere was, du kommentierst was, geht hin und her. Und Narrativ ist ja keine PowerPoint, kein Bullet Point, sondern wirklich ein Condensed Document. Und ich nehme, wenn wir das machen, das war, ich habe jetzt gerade Freitag eins bekommen, ein solches Narrativ von meinem Geschäftsführer zu einer wirklich guten Idee, die er einfach runtergeschrieben hat und ich konnte auch sagen, echt wirklich geil und Haken dran machen wir. Obwohl es ein Risiko birgt, aber es ist klar differenziert dargestellt. Kannst du ein bisschen was aus der Gründerzeit sagen, wenn es so hektisch wird und so stressig wird, trotzdem so eine Arbeitsweise beizubehalten? Ich finde das enorm bemerkenswert, was du in Videos beschreibst vor allem. Mit welcher Ruhe? Aber kannst du ein bisschen erst jetzt aus der Zeit erzählen, wo du vielleicht dagegen gekämpft hast, wenn jemand sagte, muss aber jetzt schnell und du sagtest, nee, ich will es einmal durchdacht haben?
Also genau, vielleicht nehmen wir den Fall, das muss halt schnell sein jetzt. Das ist halt für mich immer ein Default-Nein. Also wenn jemand mich pusht schnell, dann solche Entscheidungen sind zu 90% eh schlecht, wenn man sie trifft. Das heißt, dann sage ich immer, oh, wenn wir können, ich kann nicht schnell, es geht nicht. Also du kannst auch nicht Und das habe ich halt hier eingeführt. Am Anfang fanden es die Leute komisch, jetzt finden es die Leute super, weil es halt auch introvertierte Leute pusht. Du kannst mich nicht, also wenn du jetzt sehr extrovertiert bist und du gehst mit mir zum, du fragst mich, hey, können wir zum Lunch gehen? Und beim Lunch merke ich irgendwann, du ziehst jetzt die Karte raus, die du eigentlich spielen willst und willst mir hier eine neue Idee unterbreiten. Dann sage ich, keine Ahnung, weil du kannst mich nichts fragen gerade eigentlich, was inhaltlich ist, weil du hast es nicht vorbereitet. Mhm. Und das mache ich halt manchmal, um einen Punkt klar zu machen, dass, weil sobald du es zulässt, dass dich die Leute entweder so lobbyen können oder dass das eine Arbeitsart wird, dann promotest du halt, hey, versucht mit mir einen Kaffee zu trinken und mich davon was zu überzeugen. Und mich stresst es zum Beispiel, wenn ich was nicht vorher lesen kann, weil ich weiß, dass ich dann eh immer nicht eine hohe Entscheidungsqualität haben kann. Und das, was du angesprochen hast mit dem Narrativ von Jeff Bezos, das funktioniert halt gut für große Entscheidungen. Das schreckt aber auch viele Leute ab, weil es halt echt viel Arbeit ist. Und das, was wir machen das auch für große Entscheidungen, aber für diese One-on-Ones ist halt cool zu sagen, hey, fang doch erstmal an, so eine halbe Seite Bullet Points zu machen. Und das ist nicht so angsteinflößend, weißt du, ja. wie gleich sieben Seiten schreiben.
Wie hast du dich bei dem Thema gegenüber Investoren verhalten? Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber gewisse Investoren, die ich durchaus aus deinem Umfeld kenne, mit denen ich auch zu tun hatte, neigen dazu, muss flott sein. Hast du das da genauso standgehalten oder gab das
Konflikte? Also die Frage ist halt immer, was Investoren meinen, wenn sie sagen, etwas muss sehr schnell passieren. Weil wir sind auch sehr schnell in dem, dass wir Output generieren, sehr schnell. Mhm. Wenn du halt meinst, hektisch, wenn ein Investor sagt, hey, lass mal hektisch was machen, dann sage ich, ja, aber hektisch ist halt dumm. Mhm. Also können wir machen, aber dann sind wir nicht schnell im Output. Sondern dann müssen wir dann wieder alles aufräumen und dann neu anfangen und dann richtig machen. Das heißt, wir brauchen dann doppelt so lang. Aber es gibt's eigentlich selten. Nur manche Investoren, ich verstehe es ja auch, die investieren halt super viel Geld und wenn du dein Partner in einen Fonds bist und dann das Startup super läuft, dann bist du als Partner halt auch gut. Und deswegen springen oft halt Partner von VCs, Fonds in dann einen Operator-Modus, obwohl sie keine Operators sind. Das heißt, ich bin der Operator, ich mache das die ganze Woche. Das heißt, wenn ich als Außenstehender versuche, reinzuspringen und halt denke, ich kann da super helfen, das ist halt immer gefährlich und dann helfe ich gern halt VCs, das nicht zu machen. Aber es gibt auch VCs, die halt Spezialisten sind im Healthcare-Markt und dann uns beim Vertrieb helfen. Und das ist aber dann so richtig surgical, nenne ich das, ja, wo wir sagen, wir haben ja alles vorbereitet und wir würden gerne den Input zu dem Thema hören. Und das ist dann so Expert-Input. Aber das ist sehr anders als so, ich springe rein als Operator und mache einmal groß auf die
Pause. Ja, weil die Grenze ist fließend. Und dann eine Grenze zu ziehen, du hast gerade gesagt, du hilfst dabei, die Grenze zu ziehen. Also, du hast hier gerade innerhalb von 10 Minuten, würde ich jetzt mal sagen, 20 Quotes für Startups, Do's and Don'ts rausgehauen, at its best. Das ist schon echt...
Also für mich ist die Grenze halt, und das ist echt wichtig, die Grenze ist nicht fließend. Die Grenze ist ganz klar. Oder wenn ein Investor, du stellst einen Investor hin, der sagt mir 100 Tipps, ich kann bei jedem in einer Millisekunde sagen, ob das ein Operator oder ein Expert-Advice ist.
Und ich meinte die Grenze, den Punkt, der für den Investor ist es manchmal reinfließen. Es ist sein Daily Business, er quetscht dann rein und es gibt Menschen, die sehen die nicht. Dass dir die Grenze klar ist, leuchtet mir jetzt hier nach 45
Minuten es gibt völlig echt, ein. Aber es gibt richtig super VCs, die halt absolut geniale Experten sind und für die ist das im Kopf auch kristallklar.
Ja. Ich finde den Punkt mit den One-on-Ones, der hat mich sehr beeindruckt. Es erinnert mich so ein bisschen an die erste aufgenommene Podcast-Folge, die als zweite ausgestrahlt wird. Das war Philipp Westermeier, der uns erklärt hat, wie viel Mühe er sich gibt, E-Mails zu schreiben. Wo wir auch beide erstmal geguckt haben, aber ich konnte das auch sofort nachvollziehen. Ne? Er sagt also, wenn du dir dabei keine Mühe gibst, dann produzierst du immer Konfusion, ob jetzt bei deinen Mitarbeitern und Mitarbeitern, ob bei Kunden, Partnern. Mach dir wirklich klar, was du willst, strukturier es gut und gib dir richtig Mühe dabei. Das ist ein ähnlicher Punkt. Ich finde das großartig, finde auch diesen One-on-One-Approach ganz, ganz toll. Ich würde gerne mal hören, was das was es da noch so bei euch gibt. Das klingt eher danach, dass ihr auch nicht versucht, Meetings endlos groß zu machen, endlos zu überfrachten. Habt ihr da noch ein paar andere Hacks? Weil das ist genau das, was unsere Zuhörerinnen und Hörer gerne hören. So,
wie du ja, genau. Ich glaube halt, also jetzt wiederhole ich dann so das Andy Grove Book wahrscheinlich von der Intel, damals der Intel CEO, der halt gesagt hat, ja, es gibt halt verschiedene Meetings. Also was willst du in einem Meeting machen? Die meisten Leute wissen nicht, was sie in einem Meeting machen. Und es gibt halt einfach ein Meeting, das Informationsmeeting. Das ist bei uns zum Beispiel so ein monatliches Town Hall, wo ich oder jemand anders was halt zur ganzen Firma erklärt, also so ja einfach informiert. Und dann gibt's Diskussionsmeetings, wo halt alles vorbereitet ist und man nur über ein Thema diskutiert. Und dann gibt's Entscheidungsmeetings, wo man nur verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten anschaut und dann halt entscheidet. Und dann gibt's halt die One-on-Ones. Und andere Meetings gibt's halt eigentlich nicht. Und was halt die meisten, was ich halt sehe, und das mache ich selber auch immer noch, weil es halt so schwierig ist, ist einfach verschiedene Meetings zu mischen. Und dann wissen die Leute nicht, was ist meine Rolle jetzt in dem Meeting als Teilnehmer. Weil wenn du ein gutes Meeting organisierst, da gehört halt auch dazu, den Meeting-Teilnehmern zu erklären, was ihre Rolle in dem Meeting ist und was erwartet ist und was nicht. Und was ganz witzig ist, oder was einer meiner Lieblingshacks jetzt geworden ist, ist, in ein Meeting-Invite zu schreiben, halt, was wir in einem Meeting nicht machen. Weil was dann passiert ist, du musst als Moderator von dem Meeting nicht eingreifen, sondern die Leute self-policen sich. Also die sagen, oh nee, jetzt wollte ich über eine Entscheidung reden, das wollen wir halt nicht. Und das ist super angenehm, weil dann musst du noch nicht so der Lehrer sein, weil das nervt halt auch alle, der Lehrer im praktisch, ich muss alle zusammenhalten sind, sein, sondern dann kannst du einfach auch teilnehmen, mehr als du moderieren musst.
Jetzt lerne ich daraus, sehr, sehr gute Vorbereitung, wichtig bei Meetings, macht ihr sehr gut. Macht ihr auch so Nachbereitung? Gibt es bei euch immer Protokolle von Meetings? Wird immer alles schriftlich festgehalten oder braucht ihr das nicht, weil jeder weiß, was er zu tun hat?
Genau, also das machen wir schon. Das sind nur in unterschiedlichen Formaten. Also wenn wir jetzt ein One-on-One haben, dann haben wir halt dieses zum Beispiel Google Docs beide für uns offen und schreiben halt da dann gleich die Sachen rein, die wir diskutiert haben, während wir sie diskutieren praktisch so ein bisschen.
Live-Protokoll.
Da gibt es immer dann so eine kurze Pause nach jedem Punkt und dann schreibt man kurz ein paar Worte rein, damit man sich erinnert. Und bei größeren Meetings gibt es halt wirkliche Protokolle und wir recorden auch jedes Meeting, dass halt Leute, die jetzt nicht da waren, sich das anhören können oder in einer anderen Zeitzone waren und jetzt nicht teilnehmen konnten.
Ja. Welche Tools sind wichtig für dich? Was sind so die wichtigsten Software-Tools, die ihr nutzt, um gut zusammenzuarbeiten?
Also die ganze Google-Suite eigentlich. Ich mache halt alles in Google Excel und Google Docs. Das sind so die zwei, würde ich mal sagen, verbringe ich 90% meiner Zeit damit und Google Kalender, Google Hangout, weil es halt alles so integriert ist. Ne? Ich will hier keine Werbung machen. Für mich funktioniert es halt. Ich könnte jetzt auch kein Word oder Excel mehr verwenden, weil die Files dauernd zusammenbrechen. Also bei mir zumindest auf Mac halt. Aber sonst habe ich eigentlich keine Tools. Also zum Beispiel, ich verwende kein Trello oder Asana oder so Workflow-Tools, weil ich mache das dann alles ich habe so eine Execution-Liste in eben Google Excel oder Google Sheets heißt das.
Ja, Google Sheets, genau.
Genau, und schreibe da halt immer alles rein.
Ja. Und so Messenger-Tools, so Slack oder sowas benutzt ihr auch nicht? Also gut.
Doch, haben wir, ja.
Ja.
Aber verwende ich eigentlich fast nicht. Also Slack und E-Mail verwende ich beides sehr selten und das war jetzt für mich die größte Änderung dieses Jahr, dass ich halt nicht mehr wirklich selber das manage.
Wie meinst du das, dass du nicht mehr selber managst?
Dass jemand anders meine E-Mails, also meine Assistentin meine E-Mails und mein Slack macht.
Ah, okay. Krass.
Das heißt, wenn ihr mit mir schreibt, schreibt ihr wahrscheinlich nicht mit mir.
Das ist interessant.
Damit und das ist halt irre, weil ich habe halt 5 Stunden pro Tag damit verwendet, Slack und E-Mails zu machen. Jetzt habe ich 5 Stunden mehr pro Tag, das zu machen, was ich eigentlich machen sollte.
Und Deine Assistentin verdichtet es auf eine halbe Stunde wahrscheinlich, die sie dich dann brieft und von dir Input braucht, ne? Also das ist...
Oder 10 Minuten.
Okay, cool, ja.
Ach, du sprichst mir aus der Seele. Ich habe da nichts hinzuzufügen. Also weil bei mir läuft ein Dauer-Autoresponder, aber du wirst dich wundern, wie viele Menschen emotional an Word-Dokumenten hängen, Excel-Tabellen, also den alten Excel-Tabellen und auch an E-Mails oder sich beleidigt fühlen, wenn eine E-Mail nicht beantwortet wird, was...
Aber bei solchen Leuten ist es auch egal, wenn die beleidigt sich fühlen, weil das ist dann eine komische Emotion. Dann also ist ja okay, weißt du, du kannst aber nicht erwarten von anderen Leuten, dass sie am gleichen Tag dir antworten, zum Beispiel.
Nee.
Das ist einfach ein unfairer Ask. Also dann, wenn ich jetzt auf deiner Payroll stehe, okay, dann machst du die Regeln, aber selbst dann verlierst du wahrscheinlich eher Mitarbeiter, wenn du halt stresst. Ja? Wie wir vorhin diskutiert haben, oft wenn er immer Investoren, male ich immer Investoren als die Teufel an der Wand. Es sind sie natürlich nicht so, aber es ist ja alles miteinander. Mhm. Niemand hat Hektik gern. Gibt manche Leute, die es vielleicht denken, gern zu haben, aber jeder findet einen respektvollen Umgang gut. Und dass ich nicht auf E-Mails oder Slack-Nachrichten jetzt selber immer antworte, heißt dann nicht, dass ich nicht respektvoll mit den Leuten umgehe, weil ich mir dann, ich kann mir viel mehr Zeit nehmen für meaningful interaction, weil E-Mailing für mich, also das 95% der E-Mailing für mich ist halt Terminkoordinierung oder ja, irgendwelche Materialien schicken und so. Und das Wichtige passiert halt schon bei mir dann in Meetings oder in Anrufen oder ne, wenn wir jetzt sprechen oder so. Das ist halt das, was wirklich Wert stiftet.
Woher ziehst du neue Inspiration für solche Themen? Also auch wenn es für dich alles irgendwie logisch und banal klingen mag, du hast ein paar Bücher genannt. Was sind so deine inspiring Sources, wo du sagst, ja, da kommen dann die Ideen, also, wo ich drauf komme?
Genau, ein richtig guter Blog von einem VC ist der von First Round Capital. Könnt ihr dann in der Podcast-Notiz wahrscheinlich verlinken, ich schicke euch den gern. Da gibt's halt so richtig lange Artikel über Themen, zum Beispiel 50 Fragen, die, wenn du dich für einen Job bewirbst, fragen solltest den Leuten, die dich interviewen. Oder halt 50 gute Fragen, die du fragen solltest, wenn du jemanden interviewst.
Super.
Für einen Job und lauter solche Sachen. Und dann das andere ist halt, ich habe jetzt mittlerweile auch einen CEO-Coach, die halt seit 20 Jahren Startup-CEOs coacht. Und die hat halt schon alles gesehen, so ungefähr. Die kann halt oft dann so Klarheit reinbringen in Themen, die für mich noch nicht so klar sind.
Super. Du hast schon ja zwei Bücher zitiert, zumindest habe ich zwei mitgezählt. Hast du andere Bücher, die dich noch sehr geprägt haben? Gab es noch so zwei oder andere, die du nennen magst?
Ja, ich habe neulich mal so einen LinkedIn-Artikel mit 55 Buch-Recommendations geschrieben, aber ich glaube halt, was wirklich ein super Buch ist, ist halt von Andy Grove, High Output Management, weil es einfach so schön banal ist. Also es erklärt einfach wirklich, wie es geht und nicht so auf ein Makro-Level, ich bin cool und tu so, als würde dir ein paar Tipps geben, wie so diverse andere Bücher. Dann halt, ja, das ist auch ein Klassiker, Surely you Must Be Joking, Mr. Feynman von dem Physiker, der Nobelpreis bekommen hat damals. Mhm. Und der sagt halt in seinem Buch im Endeffekt, dass das Wichtigste im Leben halt Neugier ist und erklärt es halt mit einem Enthusiasmus, der halt einfach super ist. Ne? Also
schön.
Gibt es auch witzige YouTube-Videos mit ihm.
Super, sehr, sehr cool. Wenn du dir eine Bucketlist schreiben dürftest jetzt, du hättest so drei Wünsche frei, was du doch in deinem Leben erleben darfst, wäre Wunsch 1, was du noch lernen darfst und drittens, was du vielleicht irgendwann mal zurückgeben möchtest, was wären die drei Dinge?
Also zurückgeben im Endeffekt mache ich halt, indem ich in Startups investiere und den Gründern halt helfe, schneller zu lernen, als ich gelernt habe, über wie man Firmen baut. Und Sachen, die ich noch machen will, was ich jetzt gerade machen will, ist Kitesurfen lernen. Das ist meine erste Kitesurfing-Stunde.
Sehr schön.
Die andere Frage habe ich vergessen.
Lernen, was du noch lernen möchtest.
Lernen, Im Moment, also was ich so ein bisschen als Hobbythema mache, ist, was ich halt spannend finde noch, ist, wie man künstliche Organe machen kann, also bauen kann, weil das halt eins der großen Probleme ist. Wenn man halt überlegt mit Krebs und so, wenn jemand Krebs hat, ist das Problem halt immer, dass das Organ dann zerstört wird und man, wenn man halt Chemo macht, um das einzudämmen und dann das Organ ersetzen könnte, dann hätte man halt Krebs so halb gelöst oder halt auch ganz viele andere Krankheiten, ne? Weil im Moment, wenn du halt schaust, wie lange ist die Organ, also wenn du jetzt eine neue Leber brauchst, bist du halt auf Platz 100.005 oder so. Mhm. Und dann bekommst du das halt nicht rechtzeitig. Und ich glaube, das ist halt eins der großen Themen, die man noch lösen sollte. Aber es ist halt relativ cool. Schwierig.
Das zu lernen, finde ich einen geilen Approach. Das ist bold. Das ist richtig cool.
Ja, also Konstantin, es war wirklich, fand ich, eine großartige Mischung aus sehr hands-on und eben nicht high-level und trotzdem einfach auf einem Reflexionsgrad, der ist bis hier rüber gedrungen. Das über die Distanz, das fand sehr ich gut. Wirklich ein großes Geschenk. Ja. Vielen Dank dafür.
Und danke euch für
den Blick auf die eigene Branche auch ein bisschen nochmal verändert dadurch. Ja. Also vielen, vielen Dank.
Sehr gut.
Danke. Wir bedanken uns jetzt auch nochmal bei Laura Lewandowski, die uns zusammengebracht hat. So viel Zeit muss sein. Vielen, vielen Dank.
Genau.
Das war eine ganz tolle Idee von dir und wir freuen uns, dass wir dich kennengelernt haben, Konstantin. Danke.
Super, danke euch.
Also, du weißt ja, ich bin, hab beide Herzen in und außerhalb der Startup-Szene und das war jetzt gerade echt nochmal für mich extrem spannend, diese Ruhe und Logik und Stringenz auch auf sich selber zu betrachten. Also du glaubst an deine Logik, dieses Independent-Minded. Ich bin heute die Version 2.0, vor die Version 1.0, bis hin zu kleinen Meetings. Wir schreiben auch, was wir nicht in die Meeting machen. Also alles so Themen, wo man so denkt, so ja, logisch, aber das halt stringent durchzuziehen und sich eben nicht, ne, also auch so dieses Thema, deswegen habe ich gar nichts mehr dazu gesagt. Ne? Also Google-Dokumente, diese Logik, die habe ich vorher für mich auch drin gehabt, aber ich habe die zum Beispiel nie so stringent durchgezogen, weil ich mich immer beeinflusst gefühlt habe von anderen, wo ich dachte, ich muss jetzt trotzdem antworten. Und er verbindet das mit einer Art Höflichkeit und Respekt und einer Logik, dann zu sagen, ich mache es nicht, weil es einfach logisch ist, es nicht zu tun. Das fand ich, ich habe viel mit rausgezogen und eine sehr positive Energie rausgezogen.
Ja, unglaublich klar, entschlossen, und nachhaltig klingt das, was und wie er es macht. Und dieses One-on-One-Meeting als das wichtigste Steuerungstool zu nehmen, fand ich spannend, dass er sagt, nur wenn er etwas mehrfach reflektiert hat, was er gelesen hat, ist er in der Lage, wirklich gute Hilfe zu geben. Das fand ich auch sehr klug in der Selbstanalyse. Toll. Ganz spannend, auch sein Weg, den er gegangen ist vorher und in dem Alter schon so weise zu sein. Also von ihm werden wir noch was hören, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, safe. Bin ich auch sicher.